Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Von Revolution und das sind Namen im Spiel wie Oktoberrevolution, große sozialistische Oktoberrevolution, russische Revolution, Revolution des Jahres 1917, gar ukrainische Revolution. Und wir sehen schon an den Namen, dass es sehr viele verschiedene Implikationen gibt, die mit diesem Ereignis, das vor 100 Jahren seinen Anfang genommen hat, verbunden sind. Wir möchten heute auf dem Podium versuchen, einigen dieser Aspekte nachzuspüren. Sie nehmen es uns bitte nicht übel, wenn wir hier in einer Stunde nicht hinausgehen und alles berührt haben, was Sie möglicherweise persönlich interessiert oder was auch wichtig ist, um die Frage zu beleuchten. Das heißt, wir werden einige Aspekte herausgreifen. Wer ist heute hier mit uns an Bord? Katharina Sietsiewicz hat es schon kurz gesagt. Serhii Zhadan ist da. Er ist ein ukrainischer Autor, der aus Kharkiv kommt, aus der Ostukraine. Und diejenigen von Ihnen, die die Entwicklung der ukrainischen Literatur und auch die Entwicklung im Land schon länger verfolgen, die werden wissen, dass er nicht nur tolle Lyrik und tolle Prosa schreibt und damit auch so ein Stück der Chronist der vielen verschiedenen Umbrüche, die sich in der Sowjetzeit, in der Ukraine, in Europa in den letzten 30 Jahren vollziehen, mitverfolgt hat und auf eine poetische und sehr nachdrückliche Weise in Literatur gefasst hat, sondern er ist auch einer derjenigen, die die gesellschaftlichen Prozesse aktiv und kritisch begleiten, sich in Essays, Interviews, unzähligen Podiumsdiskussionen immer wieder zur ukrainischen Frage geäußert hat. Und wir freuen uns, dass er heute da ist. Zur Rechten von Katja Sietsiewicz hat Alexander Skidan Platz genommen. Er ist ein Autor, Lyriker und Literaturwissenschaftler aus St. Petersburg, ist dort in den 60er Jahren geboren und hat sozusagen auch klassische Dissidentenberufe ausgeübt, wie dass er Heizer war. Er hat eine sehr anerkannte Kombination aus literaturwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen Thesen und auch Literatur und Poesie. Und ich glaube, auch er wird heute mit seinen Analysen und Einblicken uns helfen, dass wir die Komplexität der Sache besser verstehen. Rechts neben Herrn Skidan sitzt Katharina Mischenko. Diejenigen von Ihnen, die hier schon öfters zugegen waren, werden auch Katja schon auf mehreren Veranstaltungen gesehen haben. Sie hat Literaturwissenschaft in Kiew studiert und hat dann einen eigenen Verlag gegründet. Medusa heißt der und hat in vielen eigenen Essays, mit Übersetzungen, mit Diskussionen, auch Teil an den Diskussionen um die Erneuerung, um die gesellschaftliche, aber auch um die künstlerische Erneuerung der Ukraine. So, ich denke, wir können jetzt mit unserer ersten Frage starten. Wie schon die Namen, die ich vorgetragen habe, erwähnt haben, kommen wir ja bei der Revolution 1917 aus einer bestimmten Interpretation, aus einem Diskurs, der jahrelang das ganze Bild bestimmt hat, also mindestens bis zum Fall der Mauer, mindestens bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion hatten wir eine ganz starke sowjetische Interpretation. Ich glaube, wir alle, wie wir hier auf dem Podium sitzen, können uns noch sehr gut an unsere Kindheit erinnern, die diese ja, sowjetischen Bilder der Revolution in unsere Köpfe hineingetragen hat. Und damit möchte ich eigentlich beginnen. Was sind die Bilder, an die ihr euch noch erinnert? Wie war dieses Narrativ der Revolution zu Sowjetzeiten? So vielleicht einfach ein, zwei Beispiele. Was steht euch noch vor Augen?
Ну, я можу згадати, наприклад, багатотисячні демонстрації в листопаді, 7 листопада.
Ich kann mich an an Demonstrationen mich erinnern, die meistens am 7. November stattgefunden haben und waren tausende teilgenommen haben. Und ich habe daran auch persönlich teilgenommen, an diesen Demos.
Зараз аналізуючи, ну, можна сказати, що насправді, насправді говорячи про революцію 17-го року, в радянський час говорили і малося на увазі передусім революція жовтнева.
Und wenn ich jetzt so retrospektivisch daran denke, dann und analysiere aus der heutigen Position, dann kann man behaupten, dass in der Sowjetunion eine Interpretation existierte, und zwar als Interpretation einer Oktoberrevolution.
Ча справедливості заради слід сказати, що, ну, мабуть, важливішою все-таки є лютнева революція, бо саме з неї почалися якісь трансформації суспільні.
Aber gerechterweise muss man diese Revolution nicht Oktoberrevolution nennen, sondern eine Februarrevolution, weil die ganzen der ganze Wandel hat nur im Februar angefangen, 1917.
Ну, очевидно, що в радянській інтерпретації зовсім не вкладався і не мав місця факт української революції 17-го року.
Und es ist offensichtlich, dass in der sowjetischen Interpretation die ukrainische Aspekte überhaupt keinen Platz hatten.
Тобто те, що стосувалося української революції і подій, пов'язаних зі становленням от України як держави, воно все підмінялося, воно все підпадало під визначення громадянська війна.
Und alles, was 1900 in der Ukraine passiert ist, wurde als Bürgerkrieg interpretiert.
А відповідно в очах, в контексті от російської революції, ті люди і ті політичні сили, які робили українську революцію, вони виглядали автоматично контрреволюціонерами.
Und im Kontext der russischen Revolution, die Revolutionäre, die in der Ukraine tätig waren, wurden als Konterrevolution interpretiert oder genannt.
Насправді мав місце той факт, коли ідеологія, яка перемогла, вона фактично в себе взяла всі інші якісь аспекти та і трактувала події так, як їй цього хотілося.
Es ist offensichtlich, dass wenn eine Ideologie gewonnen hat, überwogen hatte, appropriierte sie alle anderen Interpretationen in sich und hatte keine weiteren zugelassen.
Okay, ich glaube, auf diesen Aspekt mit der ukrainischen Revolution wollen wir ja dann später nochmal zu sprechen kommen. Ich würde trotzdem gerne von euch noch zwei Blitzlichter, also die vieltausendfachen Demos, was steht euch noch vor Augen?
Все мои школьные годы, а я 65-го года рождения, главным праздником, причем принудительным, обязательным праздником, это был конечно, день 7 ноября по новому календарю. И только очень серьезная болезнь позволяла не пойти на общешкольную демонстрацию, на Дворцовую площадь, праздновать со всем городом.
Alle meine Schuljahre, kann ich, wie ich mich erinnere, war die Oktoberrevolution, die man am 7. November gefeiert hat, ein Fest. Das war ein Fest, ein Zwangsfest. Also da an diesem Fest mussten alle teilnehmen und nur eine ganz ernsthafte Krankheit konnte die Teilnahme an diesem Fest verhindern.
Но парадоксальным образом, несмотря на эту принудительность и страх наказания, если ты не придешь участвовать вместе со всеми, тем не менее в процессе самой демонстрации возникало праздничное настроение, карнавальное переворачивание официального обязательного дискурса и действительно превращение демонстрации в народное гуляние и празднество. В этом какой-то был парадокс, как я сегодня понимаю, конститутивный вообще для рецепции революции.
Und wie ich mich erinnere, behielt dieses ganze Fest irgendwie eine Paradoxie. Also das hatte etwas in sich, dass man zwar zwangsabgeordnet wurde zu diesem Fest und trotzdem während dieses Festes, während dieser Demonstrationen, transferierte sich dieses Fest in ein karnevaleskes Fest, in ein Fest des Volkes und da steckt ein Paradox drin. Und das ist genau das. Das ist im Prinzip.
Несмотря на эту официальность, вот возникала атмосфера настоящего праздника народного.
Und trotz dieses offiziösen sozusagen Festes oder dieser offiziellen Interpretation entstand so ein Gefühl eines Volksfestes.
И эта двойственность, она конститутивна для восприятия революции.
Und diese Ambivalenz ist konstituierend für die heutige Rezeption der Revolution.
Тоже маленькое наблюдение, исходящее из моих детских школьных воспоминаний, что действительно после окончания официальной части праздника, который заканчивался на Дворцовой площади вместе с демонстрацией общегородской, люди группами друзей расходились по домам, и начиналось неофициальное общение, из которого зарождалась потом вот неофициальная культура кружков, домашних семинаров, очень интимного общения, которое давало толчок самостоятельному мышлению и завязывала новые дружественные связи. Это к тому, что действительно сам праздник, несмотря на официальность свою и принудительность, он нес в себе зерно противостояния и сопротивления этой официозности. И это очень важно, потому что это сохранилось и до сегодняшнего дня.
Aus meinen Kindheitserinnerungen kann ich behaupten noch oder habe ich noch das im Kopf behalten, dass wenn der offizielle Teil dieser ganzen Demonstrationen, dieses Festes vorbei war, haben sich Menschen eigentlich zu Hause versammelt, meistens in kleineren Kreisen. Und dort wurde die nicht offizielle Kultur gepflegt. Dort wurde eine Kultur des unabhängigen Denkens gepflegt und das war, diese Kultur des unabhängigen Denkens war auch ein Grund des Widerstandes. Das war sozusagen ein Kern Zelle, der Subversität.
Ja. Okay, Katja, wie war das bei dir?
Ja, bei mir gibt es keine einzige Erinnerung an revolutionäre Festlichkeiten. 1991, als Ukraine unabhängig wurde und als Sowjetunion auch zu Ende war, bin ich in die erste Klasse gegangen. Interessanterweise haben wir noch Erzählungen über Lenin gelesen, über seine Gefängniszeiten, wo er aus Brot diese Tintendosen gebastelt hat und mit Milch dann seine Texte am Rande der Seiten geschrieben hat. Und das fand ich irgendwie sehr appetitlich, muss ich sagen. Wahrscheinlich war das auch diese sowjetische Sozialisierung, wo ganz einfache Lebensmittel so gut geschmeckt haben wie Brot oder Milch. Was anderes haben wir ja gar nicht gewusst. Was noch interessant ist, 92 ist meine Familie und dann auch ich nach Deutschland gegangen. Und zwar nach Ostdeutschland natürlich, wo die letzten sowjetischen Truppen schon darauf gewartet haben, nach Hause zu fahren. Und zu dieser Zeit waren wir hier. Aber das ist wiederum keine Revolution, aber wahrscheinlich auch eine interessante Erinnerung, dass wir in diesem sowjetischen Block quasi waren oder post-sowjetischen Block, aber ganz von der deutschen Bevölkerung isoliert, sogar mehr. Wir wurden gewarnt als Kinder, dass deutsche Kinder uns beschimpfen können. Deshalb müssen wir irgendwie damit klarkommen. Und das ist wahrscheinlich auch so eine Art Entfremdung, die für diese sowjetische Zeit so typisch war oder so symptomatisch.
Ich finde das ganz interessant, dass ihr jetzt diese Feierlichkeiten, die sozusagen in eurem Alltag eine Rolle gespielt haben, erwähnt habt. Das hat es ja in der DDR so nicht gegeben. Also wir hatten auch Demonstrationen, aber die fanden nicht zum 7. November statt. Und ich kann mich noch erinnern eben an diese Darstellung, also wenn du jetzt sagst, diese Geschichte über Lenin, an die kann ich mich auch noch erinnern. Oder eben dieser Sturm aufs Winterpalais, das ist mir noch so ein eindrückliches Foto. Das ging also bei uns auch rauf und runter. Oder Lenin mit dem wehenden Mantel. Aber wir haben das ja sozusagen nicht so aktiv gefeiert, sondern wir hatten tatsächlich dann immer diese historischen Quellen, die sich auf die Zeit bezogen. So, und jetzt Sprung in die heutige Zeit. Demgegenüber haben wir heute ganz andere Interpretationen der Revolution. Und wir stellen zum Beispiel fest, dass Russland sich sehr schwer tut, damit jetzt eine aktuelle Position dazu zu finden. Putin hat ein Organisationskomitee für die Gedenkveranstaltungen gegründet und hat sozusagen als zentralen Begriff die Versöhnung gesetzt, hat gesagt, Versöhnung mit der schwierigen Vergangenheit. Wir wollen nicht die Frage aufwerfen, wer ist schuld. Ja? Also wir umgehen diese klassische russische Frage, die eigentlich sonst immer gestellt wird. Mich würde interessieren, Alexander, wie sehen Sie das? Was ist der Grund, warum man versucht, sich quasi vor den Auseinandersetzungen zurückzunehmen und so eine sehr vage Versöhnung in den Mittelpunkt der Erinnerung zu rücken?
Ну, это не Путин начал говорить о примирении. В принципе, это господствующая идеология, начиная с 91 года. Попытка объединить новую Россию, идеи именно примирения с тем, чтобы не бередить старые раны и погасить остатки классовой розни, которая, конечно, существовала и в советские времена, и в 90-е годы, тем более она даже стала еще более острой, потому что социальные противоречия, расслоения и несправедливость стали во многом еще более наглядны. И нужен был такой примиряющий, действительно, идеологический дискурс, который бы ставил точку в гражданской войне, в войне белых и красных. Неважно, кто победил, неважно, сколько было пролито крови, а важно, что теперь начинается новая эпоха, и мы любим и белых, и красных, и все молодцы.
In der Tat hat nicht Putin mit diesem Diskurs der Versöhnung angefangen. Es gab seit 1991, seit dem Zerfall der Sowjetunion, Bemühungen, einen Dialog zu schaffen und sozusagen das neue Russland zu vereinigen und die Überbleibsel dieser Klassen, der Klassenunterschiede irgendwie zu nivellieren. Und wir haben zur damaligen Zeit so einen Versöhnungsdiskurs gebraucht und auch bekommen. Und der Diskurs ging so, dass man gesagt hat, also jetzt gibt es eine Versöhnung zwischen den ehemaligen Roten und Weißen, die gegeneinander 1917 gekämpft haben und eigentlich jetzt sind alle versöhnt und damit hat man keine Unterschiede mehr gemacht zwischen denen.
Но при Путине, конечно же, эта идеология становится не просто господствующей, не просто разлитой в средствах массовой информации, в культурном производстве, но действительно становится очень артикулированной позицией Кремля, позицией власти. Почему? Потому что тем самым затеняется и сглаживается проблема легитимности этой власти, которая возникает благодаря революционным изменениям. Это и перестройка, и август 91-го, которые, конечно же, были растянутым во времени, но очень мощным революционным событием, которое можно сравнить по своим результатам с русской революцией 17-го года.
Aber Putin braucht diese Ideologie und er artikuliert die Position von Kreml ziemlich stark, weil durch diese Position, durch diese Versöhnungsideologie Probleme verwischt werden, die mit der Legitimität seiner Macht verbunden sind. Und zwar die Probleme, die mit Revolution natürlich verbunden sind. Und auch Perestroika, also die Zeit zwischen 85 und 91, oder auch der Augustputsch von 1991, waren im Prinzip Umbrüche, die nicht minder wichtig waren als die Oktoberrevolution 1917.
И действительно, 91 год и то, что ему предшествовало во времена перестройки, это была массовая мобилизация, и политизация населения не только в крупных городах, но и вообще по всей стране. И сегодня власть больше всего боится, конечно же, именно подобной массовой политической мобилизации, массовых протестов. И это было очевидно в 2002, 2003, 2004 годах, когда, в принципе, вот этот консервативный официальный дискурс стал приобретать такие откровенно превентивные контрреволюционные риторические оттенки. Потому что там, впервые Путин столкнулся с массовым протестом пенсионеров в 2002 году, когда была попытка монетизации их льгот, а потом революция рос в Грузии и первый Майдан в Украине, и это очень напугало политический русский эстеблишмент. И началась, собственно, вот такая очень агрессивная, превентивная контрреволюционная риторика. И действительно, всякая память о революции, она как бы сглаживается, загоняется в подвалы.
Also die Massenmobilisierung von Menschen, die zum Beispiel im August 1991 oder auch schon zur Perestroika-Zeit hat stattgefunden, nicht nur in den Städten, wie wir das oft hören, sondern im ganzen Land. Diese politische Mobilisierung und Proteste haben stattgefunden auch zwischen 2002 und 2004 zum Beispiel, als Rentner 2002 protestiert haben und gegen die Abschaffung von Subventionen protestiert haben. Das alles sozusagen sind Revolutionsmomente, gegen die schon damals die Macht sozusagen die Präventionsmaßnahmen unternommen hat, und zwar eine aggressive Counter- oder konterrevolutionäre Rhetorik genutzt hat, um diese Erinnerung, um den Diskurs an die Revolutionen in die Keller sozusagen zu jagen.
Nun haben ja kollektive Erinnerungen es so an sich, dass sie recht langlebig sind. Wie wird das jetzt in der Gesellschaft aufgenommen, dass zum Beispiel ein Revolutionsmuseum nicht mehr Revolutionsmuseum heißen darf, sondern Museum für moderne Geschichte? Also wie nehmen die Menschen das auf? Können sie diesen Schritt nachvollziehen oder geht da auch letztendlich der Glauben mit an geschichtliche Interpretationen überhaupt verloren?
Ну, опять же, музей революции, например, в Петербурге был переименован в музей политической истории еще до всякого Путина в начале 90-х годов. То есть это уже был шаг действительно к попытке, то есть еще то правительство, которое, в принципе, тот режим, который пришел к власти благодаря революционным изменениям, да, 91-го года и перестройке, он уже сразу же попытался как бы стереть эту память о действительно массовых низовых коллективных протестах и фактически восстании, да, 91-го года. Просто Путин усиливает эту тенденцию, очень, очень сильно усиливает. А что касается коллективной памяти, то просто, конечно же, существует альтернативная, не только официальная версия интерпретации событий, и существует и попытки ревизии, переписывания истории, исходящие из совершенно разных социальных групп, от разных институтов. Мне ближе такая анархо-коммунистическая, что ли, версия, неофициальная, которая пытается сохранить все-таки революционный импульс и веру в то, что народные восстания, даже когда они обречены в итоге на неудачу, даже если революция захлебывается и не приходит к реализации своих целей по тем или иным причинам, все равно сам факт народной мобилизации, народного восстания, он бесценен. Это как бы экзистенциал, на котором держится вся история. Вот. Мне близка такая позиция.
Э, das Museum der Revolution in St. Petersburg wurde noch vor Putin umbenannt in das Museum der politischen Geschichte. Und obwohl zum Beispiel das Regime, das nach 1991 im Prinzip infolge der revolutionären Ereignisse an die Macht kam, hat angefangen, die Erinnerung an diese Grassroot, an diese Basisproteste oder Basis, also eigentlich Volksproteste, hat versucht, eben die Erinnerung über diese an diese Volksproteste zu nivellieren. Und Putin verstärkt diesen Trend. Und ich muss noch dazu sagen, dass zum Beispiel die kollektive Erinnerung gibt es nicht nur als offizielle Version, sondern auch als eine alternative Version. Also es gibt mehrere Versionen davon. Und es gibt zum Beispiel natürlich auch Revisionsversuche. Mir ist eine Version sehr nah, und das ist, die nenne ich anarcho-kommunistische Interpretation der Revolution und dieser Massenproteste. Und ich gehe davon aus, dass es eigentlich unwichtig ist, ob die Ziele der Revolution erreicht worden sind. Sie kann komplett ohne Ziele sein, aber diese Massenproteste, die von unten angefangen worden sind, sind unglaublich wertvoll. Und der Wert dieser Massenproteste, die von unten als Grassroot-Bewegung anfangen, kann man kaum überschätzen.
Wollt ihr das noch kommentieren?
Мені важко щось коментувати, тому що ми в цьому питанні з Росією зараз настільки радикально розійшлися, що навіть порівнювати ситуацію немає сенсу.
Ich tue mich schwer, diese Situation zu kommentieren, weil die russische Version, die Versionen der Ukraine sind so radikal unterschiedlich. Dass es für mich keinen Sinn macht, diese Situation zu vergleichen.
З кінця 80-х років в Україні ці події розглядалися з урахуванням, безперечно, досвіду української революції, українських визвольних змагань.
Seit den 90er Jahren wurde die sogenannte Oktoberrevolution natürlich aus der ukrainischen Sicht, aus der Sicht der ukrainischen Revolution 1917 interpretiert.
І відповідно російська трактовка цих подій, чи то, скажімо, ліберальна, чи то більш консервативна, чи навіть трактовка лівими, старими лівими Росії цих подій, вона так чи інакше конфліктувала з українською трактовкою.
Und egal welche Version oder welche Interpretation dieser Ereignisse vorhanden war, zum Beispiel die Interpretation diese Ereignisse von den alten Linken, eine liberale Interpretation, die war hat sich im Grundsatz davon unterschieden, was die Ukraine als Interpretation angeboten hat.
Просто з цієї причини, що російська інтерпретація вона відразу виключала суб'єктність України, право України на незалежність.
Und der Grund liegt darin, dass die russische Interpretation die Subjektivität der Ukraine komplett ausgeschlossen hat von Anfang an.
І відповідно всі ті речі, про які ви говорили, і Олександр, і ти, пов'язані, скажімо, там з примиренням, пов'язані з новою трактовкою подій російської революції, вони просто були неактуальні в українському контексті.
Und zum Beispiel diese Aspekte, über die ihr gerade euch unterhalten habt, zum Beispiel Versöhnungsaspekte, waren im ukrainischen Kontext nicht aktuell.
Ну і якщо можна ще одна фраза, і мені здається страшенно показово, як все це розвивається далі, коли в Росії йдеться про пошук якоїсь ідеї, якоїсь можливості примирити, пов'язати між собою різні табори російської революції, в Україні справа завершилась просто декомунізацією.
Und es ist sehr symptomatisch, was jetzt stattfindet, während in Russland zum Beispiel diese unterschiedlichen Parteien, die 1970 gegeneinander gekämpft haben, versucht man in dieser Interpretation zu versöhnen. In der Ukraine hat dieser Prozess sozusagen mit den sogenannten Dekommunisierungsgesetzen beendet.
Так чи інакше, мені здається, що Україна потребує осмислення власне досвіду української революції. Але ну це буде відбуватися очевидно без врахування позиції Росії.
Es scheint mir, dass die Ukraine braucht die Ereignisse der ukrainischen Revolution zu überdenken. Wir brauchen diesen Prozess des Umdenkens, aber es wird wahrscheinlich ohne russische Erfahrungen stattfinden.
Ja, dann bleiben wir vielleicht gleich mal bei dieser ukrainischen Interpretation. Also das Institut für nationale Erinnerung in der Ukraine hat jetzt das Jahr 1917, eben wie du schon gesagt hast, also das Jahr 2017 als Erinnerungsjahr an die ukrainische Revolution ausgerufen. Das heißt, der nationale Aspekt wird hier sehr stark in den Vordergrund gerückt. Und ich muss sagen, ich war am Anfang schon etwas verwirrt, als ich das gesehen habe, weil dadurch ja auch viele Aspekte ausgeblendet werden. Und was mich besonders irritiert hat, war die Formulierung, die da heißt, ich zitiere wörtlich, die Revolution war eine Bewegung der sozialen und nationalen Befreiung. Ihre Triebfeder war das ukrainische Volk und seine politische Elite. Das kommt mir sehr problematisch vor. Denn wenn wir uns angucken, wie die Bewegungen in der Ukraine 1917 und darüber hinaus waren, dann wissen wir, dass es natürlich diese ukrainisch-nationale Bewegung gegeben hat. Aber wir wissen auch genauso gut, dass es viele Menschen gab, die sich überhaupt nicht national zugehörig gefühlt haben. Wir wissen, dass es Menschen gegeben hat, die sich dem Russischen zugehörig gefühlt haben. Leute, die sich eher politisch zugehörig gefühlt haben. Und mir kommt das sehr überholt vor, dieses Postulat. Könnt ihr dazu was sagen?
Vielleicht kann ich hier. Ja, ich, als du das zitiert hast, zugegeben habe ich das nicht gewusst, hatte ich sofort das Gefühl, es geht natürlich um Maidan und um die Revolution, die wir 2014 hatten. Und das ist auch dieser Versuch, die Ereignisse vor 100 Jahren neu zu interpretieren, mit dieser gleichzeitig mit dieser Projektion auf die heutigen Erfahrungen, wo das Soziale und das Politische aus diesen Ereignissen so rausgewischt wird und es bleibt dieses Nationale oder dieser Versuch, auf neue Elite zu setzen, eine neue Elite zu kreieren oder auch diese neue ukrainische Identität auszuformulieren. Und das übernimmt natürlich als Aufgabe dieses Institut für das nationale Gedächtnis, das Demokratische am Maidan natürlich rauslässt, selbst in seiner Politik, wo bestimmte Entscheidungen, wo auch diese Dekommunisierungslogik ganz von oben kommt und keine bürgerliche Beteiligung mit einschließt.
Aber ist es nicht, also mir kommt so vor, als ob diese Interpretation, also allein dieser Ausdruck ukrainisches Volk, hat mich irgendwie schwer getroffen, weil ich eben dachte, dass gerade dieser Rückgriff auf die Revolution 1917 die Möglichkeit geben würde, die Vielfalt eben auch in die kollektive Erinnerung zurückzuholen und daraus Kapital zu schlagen. Weil ich glaube, die schwierige Situation, in der wir heute stecken, hat ja auch damit zu tun, dass es eben nicht genügt, das Nationale dem Kommunistischen gegenüberzusetzen.
Genau, und die Vielfalt war wiederum ein wichtiges Thema beim Maidan und sogar in diesem Maidan-Narrativ war die Vielfalt kulturell, sprachlich, weiß ich nicht, politisch, sie war natürlich präsent. Allerdings geht es immer mehr heute um dieses Nationale und um das Ukrainische und dieser Raum für die Vielfalt wird immer enger und da kann man natürlich in unterschiedliche Richtungen schauen, Zensur in Medien, auch eine gewisse Polarisierung in den Denkweisen, wo die Vielfalt auch nicht so richtig möglich ist, eine auch vom Staat vorgegebene Informationspolitik, eine gewisse Anspannung in der Gesellschaft. Also alles andere als Vielfalt wird sozusagen praktiziert, wobei wir auch im späten Frühling diesen Eurovision-Wettbewerb haben, was natürlich ein großes Status- und Imageereignis für die Ukraine ist. Und da geht es auch um die Diversität oder Vielfalt in dem Motto, was ich ganz spannend finde, wobei ich noch immer jetzt in der Politik und im offiziellen Diskurs keine Intention sehe, diese Vielfalt wirklich zu befördern und
Haben wir denn nicht dasselbe Problem wie in Russland auch? Diese Abkehr von der Revolution wendet sich eben in der Ukraine ausschließlich dem Nationalen zu und blendet damit auch wieder viele Aspekte aus. Schadet das nicht auch der Glaubwürdigkeit, Sehi?
Я можу сказати, що, в принципі, ці проблеми, ну не проблема, а різні аспекти в історіософії і загалом в історії України, вони їх, в принципі, можна зрозуміти, їх можна пояснити.
Also im Prinzip denke ich, dass ganz unterschiedliche Aspekte in der Geschichte der Ukraine interpretierbar sind und die kann man auch alle erklären.
Суспільство займається пошуком своєї ідентичності.
Die Gesellschaft sucht nach eigener Identität.
Українці намагаються подолати свої історичні травми.
Und Ukrainer versuchen jetzt ihre historischen Traumata zu besiegen.
Інша річ, що не всі ці речі слід виправдовувати і не з усім слід погоджуватися.
Andererseits darf man nicht mit allem einverstanden sein und alles rechtfertigen natürlich.
Тому що є багато речей, ну які дійсно суперечать історичній об'єктивності.
Es gibt sehr viele Tatsachen oder es gibt sehr viele Aspekte, die historischer Objektivität widersprechen.
Скажімо, ну навіть в те, що стосується дефініції, да? Скажімо, зараз це частіше заперечують саме право на існування трактовки ну, цих подій як громадянської війни.
Aber auch es gibt ziemlich viele Missverständnisse, was die Interpretation der Ereignisse in der Ukraine angeht, zum Beispiel. Heute negieren ganz viele Heute zum Beispiel in der Ukraine negieren ganz viele diese Interpretation der Revolutionsereignisse 1917 als eines Bürgerkrieges.
Тобто сьогодні в Україні не в тренді говорити громадянська війна, в тренді говорити українсько-російська війна.
Heutzutage ist es nicht in der Ukraine oder gehört nicht zum Mainstream in der Ukraine über einen Bürgerkrieg zu reden. Den damaligen Bürgerkrieg, sondern über den russisch-ukrainischen Krieg.
І тоді виникає ряд питань, ну, скажімо, ну, хіба можна назвати громадянською війною протистояння в 18-му році українських анархістів і кайзерівської Німеччини?
Und dann entstehen ganz einfache Fragen, kann man zum Beispiel 1918 Kämpfe von ukrainischen Anarchisten gegen Kaiser Deutschland kann man das als
Тобто зрозуміло, що ідеологія
als Bürgerkrieg nennen, genau.
Тобто зрозуміло, що ідеологія намагається витіснити історичну достовірність.
Es ist jetzt verständlich, dass heutzutage die Ideologie versucht, die historische Objektivität zu verdrängen.
І парадоксальним чином це не називання речей своїми іменами в сьогоднішній Україні, воно частково нагадує певну фальсифікацію подій в радянській історії Софії.
Und dieses nicht die Sachen mit eigenen Namen zu nennen, nicht die Sachen so nennen, wie sie waren, erinnert sehr stark an den sowjetischen Diskurs und an die sowjetische Art und Weise zu erinnern.
Коли радянська ідеологія, радянська історія називала соціалістів Петлюру, Грушевського і Винниченка націоналістами.
Als zum Beispiel die sowjetische Historiografie, die Sozialisten wie Petlura, Grushevski als Nationalisten bezeichnet worden sind.
Тобто, знову ж таки, відбувається чергова підміна понять, і насправді нічого позитивного в цьому, мені здається, немає.
Es gibt wiederum Zensur in der Definition und ich sehe darin nichts Positives.
Виключаючи з Української революції 17-го року соціальну складову, лишаючи там лише складову національну, ну, ми фактично знову ж таки викривляємо історію.
Wir verzerren auch die Geschichte, indem wir zum Beispiel die sozialen Aspekte aus der Revolution von 1917 ausschließen und ausschließlich uns auf die nationalen konzentrieren.
Тобто при цьому ж не обов'язково бути симпатиком комуністичної чи соціалістичної ідеї. Просто достатньо зрозуміти, що якщо ти не розумієш природу цієї революції, ну ти відповідно не зможеш зрозуміти і причину поразки цієї революції.
Also man muss nicht irgendwie ein Anhänger von diesen kommunistisch-anarchistischen Ideen sein, aber es ist doch klar, wenn man die Natur dieser Revolution nicht versteht, kann man auch nicht verstehen, warum diese Revolution Niederlage erlebt hat.
Якщо ми вперто ігноруємо соціальну складову української революції, ми ж відповідно не можемо зрозуміти позицію і поведінку багатьох учасників цієї революції, цих подій.
Wenn wir komplett soziale Aspekte ausblenden, soziale Aspekte der ukrainischen Revolution 1917, können wir sie nicht verstehen.
Тобто головних учасників цих подій.
Und wir können auch die Hauptprotagonisten nicht verstehen.
Nun ist das ja überhaupt ein ganz bitterer Punkt, den du jetzt benennst, dass dieser soziale Aspekt vernachlässigt wird. Denn wenn ich das richtig verstehe, ist das ja auch ein Hauptaspekt, warum es heute so schwierig ist, die Reformen in der Ukraine mit durchzusetzen, weil man eben auch bei dem Maidan 2014 die soziale Frage viel zu wenig beachtet hat. Und wäre das nicht einfach auch eine Chance, quasi Teile der Bevölkerung heute wieder mit einzuholen, indem man den Bogen auch von den sozialen Bedingungen 1917 in die heutige Zeit schlägt?
Ну, я згоден з тобою в тому плані, що теж є певний перекос в пріоритетах.
Ich bin mit dir auch in dem Punkt einverstanden, dass es so eine Schieflage bei der Priorisierung gibt.
Тому що Майдан виявився дуже потужним деколонізаційним чинником.
Майдан hat sich herausgestellt als ein sehr starkes Dekolonisierungsaspekt.
Але при цьому ця соціальна складова, яка справді на Майдані недостатньо проговорювалася, вона відповідно залишилася в тіні.
Und diese soziale Komponente, die während des Maidans nicht sehr schwach artikuliert war, ist heute im Schatten geblieben.
І відповідно подібна розстановка сил, вона призводить до чого? Вона призводить до того, що більшість якихось гасел, які і більшість вимог, які виголошувалися на Майдані, вони далі лишилися нереалізованими.
Und das führt natürlich zu der Tatsache, dass viele Forderungen des Maidans bis heute nicht realisiert worden sind.
Себто ігнорування цієї соціальної складової, вона призводить фактично до того, що революція далі лишається незавершеною.
Und das Ignorieren dieser sozialen Aspekte führt dazu, dass heutzutage, dass diese Revolution nicht zu Ende gemacht worden ist. Die Revolution ist noch nicht zu Ende.
Wir haben jetzt sehr viel über die offiziellen Versionen gesprochen, wie Erinnerung heute passiert. Und wir haben schon einige Aspekte angesprochen, die möglicherweise in den inoffiziellen Diskursen stärker betrachtet werden. Als ich mich jetzt noch mal so mehr beschäftigt habe, auch mit der Februarrevolution, ist mir klar geworden, dass solche zentralen Rechte und Freiheiten wie Frauenwahlrecht, allgemeines Wahlrecht, Presse- und Versammlungsfreiheit, dass das alles Anliegen der Februarrevolution waren, die im Grunde genommen heute in Russland immer noch nicht umgesetzt sind, in der Ukraine in Ansätzen. Gut, wir haben ein Wahlrecht, aber das ist halt eingeschränkt in bestimmten Perspektiven. Was mich interessieren würde, kennt ihr Initiativen oder Beispiele, wo eben andere Aspekte der Revolution diskutiert werden und wo die Komplexität stärker in den Blick genommen wird, als das jetzt in der offiziellen Lesart in beiden Ländern der Fall ist?
Ja, interessanterweise kenne ich bisher noch keine große oder so mittelgroße Veranstaltung, wo 1917 als Anlass für eine gewisse Reflexion politisch, kulturell, künstlerisch oder noch irgendwie angesprochen wird. Wahrscheinlich kommt es noch. Der Herbst ist ja noch nicht gekommen. Wahrscheinlich werden einfach Pläne für die nächsten Monate verheimlicht von unterschiedlichen Initiativen. Aber das, was du fragst, Claudia, wird, glaube ich, thematisiert von ziemlich kleineren Gruppen, ich sag mal so linker oder linksliberaler Orientierung. Das jüngste Beispiel wäre eine Frauendemonstration am 8. März, auch teilweise als Reaktion auf die Idee des Institutes für das nationale Gedächtnis, diesen Feiertag abzuschaffen, zu streichen, als Alternative nur den Muttertag im Mai zu lassen. Und es war natürlich nicht der einzige Grund, auf die Straßen zu gehen, denn diese Frau gab es auch Jahre davor, ich glaube von 2012, das Jahr war diese Demonstration groß und sehr divers. Radikale Feministinnen, Anarcho-Feministinnen, aber auch Rechtlerinnen, auch von Amnesty International, die ganz basale Rechte, Bürgerrechte angesprochen haben, auch die Verletzung in Kriegszonen zum Beispiel. Aber es gab auch ganz exotische, sag ich mal, für Mainstream wie Anarcho-Feminismus, Queer-Feminismus, alle wahrscheinlich das, was nicht jeder bei dieser Demo ganz nachvollziehen. Aber das war genau diese Thematisierung, die schon an ihrer Form auf die Vielfalt und auf die Komplexität auch irgendwie zeigen wollte, ja, oder setzen wollte. Und es gibt auch in manchen Medien, wiederum in kleineren, Versuche, das zu reflektieren, das zu zeigen und auch einen Raum, auch öffentlichen Raum für diese politischen Initiativen zu geben. Ich glaube, sowas passiert eher in Lviv, wahrscheinlich Kharkiv, Kiew, in Großstädten und leider nicht überall. Und deshalb sind es natürlich sehr bunte und spannende Spiele, aber leider keine Massenerscheinungen oder Phänomene im Land.
Ja. Два коротких примера тоже хочу привести из русской революции. Об этих фактах не говорила ни официальная историография, идеология. Ни сегодня, ни в лагере либералов, ни в лагере консерваторов об этом не вспоминают. А между тем, это два очень показательных примера, которые можно назвать альтернативные.
Ich möchte hier zwei Beispiele aus der russischen Revolution anführen, die die sowjetische Historiografie komplett verschwiegen hat, aber auch zum Beispiel auch liberale Interponen diese zwei Beispiele komplett ausgeschlossen haben.
Первый пример из истории феминизма. Совсем недавно вот независимые исследовательницы подняли в архивах документы, что оказывается сразу после отречения Николая от власти, и когда Государственная Дума заседала в мае, первые декреты о свободе слова, о свободе демонстрации, так не был поставлен женский вопрос. И тогда 40 тысяч женщин собрались и пошли марш к Таврическому дворцу, где заседала тогда Государственная Дума, и сутки дала, пока не приняли политическое право женщин, равное на голосование. И об этом никакая официальная историография не упоминала, и до последнего времени об этом хотел вообще вспоминать. Только благодаря независимым действительно феминисткам эта история сегодня становится действительно очень важной точкой обсуждения.
Also das erste Beispiel ist aus der Geschichte des Feminismus und als vor kurzem bestimmte Dokumente aus Archiven zugänglich geworden sind, haben Feministinnen in Russland nach bestimmten Recherchen eine Tatsache gefunden, dass nach dem Sturz von Nikolaus dem Zweiten und im März 2017 die ersten, also die Staatsduma die ersten verabschiedet hat, wurde die Frauenfrage überhaupt diskutiert. Daraufhin sind 40.000 Frauen auf die Straßen gegangen, um für ihre Rechte zu kämpfen, und die sind aufgetreten bei diesen Demonstrationen für ihre Rechte auf Abstimmung und für gleiches Gehalt, für gleiche Löhne. Und daraufhin wurden Gesetze verabschiedet, in denen diese beiden Rechte berücksichtigt worden sind. Und diese kennen wir nur, oder dieses Ereignis kennen wir nur dank den Feministinnen in Russland.
И оказалось, что действительно за массовой демонстрацией, одной из самых массовых демонстраций 17-го года, стояла целая сеть таких небольших женских комитетов, которые обсуждали политические права женщин и как нужно бороться. И это огромная работа, нужно, как вот, знаете, это подводная часть айсберга. Об этом вообще не знал. Это становится известным только сейчас.
Und diese Demonstration der größten Massendemonstration 1917. Und man hat festgestellt, dass diese Fragen der politischen Rechte der Frauen in so einem Netzwerk von Frauenkomitees diskutiert sind und sozusagen forciert worden sind. Und das ist sozusagen nur ein Teil dieses riesigen Eisbergs, über den wir noch wissen.
И второй пример из альтернативной истории русской, это сейчас тоже очень много обсуждаются в левых анархистских кругах. История первых коммун, они стали возникать сразу после Октябрьского переворота, революция, война, и несмотря на голод, военный коммунизм и очень жесткие экономические условия, эти коммуны выезжали из больших городов в деревню, и там пытались экспериментировать с альтернативной экономикой, с самообразием. И это были не какие-то только анархо-коммунисты, это были люди с такой смесью религиозных, мессианских представлений и социал-демократическими взглядами. И вот такая смесь. Там было очень много художников. Из этого рождалось огромное количество идей, которые потом отчасти были реализованы, но, конечно, просто канули в туне. Но это был... И сейчас, когда читаешь эти документы, то понимаешь... Многие современные идеи там были уже артикулированы, и они нам на 100 лет наше видение действительно вот альтернативной экономики, действительно коммуны.
Und das zweite Beispiel betrifft die Bewegung und die Geschichte der ersten Kommunen. Also zur damaligen Zeit unter ganz schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen sind ziemlich viele Menschen, diese Kommunen, die Dörfer gefahren und dort alternative Wirtschaft oder alternative Versorgung propagiert haben. Und das waren Menschen, die ich heute vielleicht definiere als eine Art, wie sagt man auf Deutsch, nicht Messianer, die Missionäre. Sie haben sozialdemokratische Ansprüche gehabt, demokratische Forderungen gestellt, also die wir heute als sozialdemokratisch diskutieren. Das waren aber auch zum Beispiel Künstler oder Maler. Und ohne sozusagen das Ausgraben dieser Tatsachen aus den Archiven hätten wir nicht betont, dass diese Ideen schon damals existiert haben. Und diese Ideen, also wenn wir diese betrachten, fällt uns auf, dass diese alternativen Ideen schon vor 100 Jahren existiert haben und dass wir erst heute auf diesen Gedanken kommen oder diese Gedanken überhaupt wiederentdecken.
Die Tragödie der Revolution ist, dass diese низовая творческая, очень иная деятельность, как и сами советы, как и комитеты бедноты, как и женские комитеты, все это государственными репрессивными аппаратами в какой-то момент, в середине 20-х, подчинено, иерархизировано и раздавлено. И эта история уже нам приходится иметь дело, но нельзя при этом забывать действительно о том живом, низовом, творческом начале очень мало все-таки происходило. И благодаря которому мы знаем сегодня и великое искусство, и великие социальные институты.
Идея этой революции состоит в том, что штатный аппарат, эти grassroots-движения, эти движения von unten, в принципе, hat. Diese Ideen, die von unten stammten, die Ideen, die realisiert worden sind, wurden einfach vernichtet, ja, im Prinzip zertreten, kann man sagen. Und man darf aber darüber vergessen, und man darf nicht vergessen, dass bestimmte Dinge auch heute diesen Grassroot-Kern, diesen Kern eine Bewegung von unten haben.
Schlusswort?
Ja, auch vielleicht eine ganz winzig kurze provokative Frage zum Abschluss stellen. Wir haben gesprochen über diese Versuche der Versöhnung, die Angst vor der Revolution, die Angst vor der Massenbewegung. Wir haben über die Suche nach der Identität gesprochen, also alles Dinge, die quasi die Gesellschaft auch widerspiegeln. Ein Aspekt, der mir ganz wichtig scheint, der ist so ein bisschen an Anarchie und der bedeutet, Revolution bedeutet auch immer, dass der Staat Macht und dass auch ein Land unregierbar werden kann. Ist die Revolution 17 deswegen so gefährlich, weil sie auch zeigt, dass Staaten zerbrechen können und dass so ein totales Machtvakuum entstehen kann? Ist das möglicherweise die Größe, die die Regierungen in der Ukraine und Russland heute haben?
Na, es scheint mir ganz normal zu sein, ganz normal, wenn die Regierung Angst vor Revolutionen hat. So muss es sein, weil infolge von Revolutionen schiebt sich diese Regierung dann.
Але знову ж таки, мені здається, що
nicht wird diese Regierung verschoben.
Ситуація в Україні і в Росії тут просто кардинально різниця.
Aber es scheint mir wieder, die Situationen in Russland und der Ukraine komplett unterschiedlich sind.
Україна це революція, навпаки, в Україні все голосніше говорять про потребу справжньої революції.
Ukraine haben keine Angst vor Revolution, umgekehrt. Wir reden oder es wird ein Gedanke permanent geäußert, dass die Ukraine eine Revolution braucht.
І знову ж таки, трішки відходячи від того питання, повертаючись до століття революції, тут дуже важливо розуміти, що, знову ж таки, для України революція 17-го року не розвал певної системи, а створення своєї незалежності.
Und warum sozusagen an diese ukrainische Revolution von 1917 denke oder zurückkehre, bedeutete diese Revolution keine Zerstörung eines Systems, sondern Aufbau eines neuen Systems.
Для України події 17-го року були звичайно величезним історичним шансом.
Für die Ukraine war die Revolution 1917 eine enorme historische Chance.
Відповідно про цю в Україні говорять в контексті того, що це був шанс, яким Україна не скористалася.
In der Ukraine wird darüber gesprochen, dass das eine verpasste Chance war.
Ще не знаю, чи буде цього року в нас в Україні якась серйозна дискусія про століття, присвячена століттю революції.
Ich weiß nicht, ob wir in der Ukraine in diesem Jahr ernsthafte Diskussion haben werden, die das 100-jährige Jahrestag der Revolution thematisiert.
Знову ж таки, будуть говорити скоріше про війну, про небезпеку агресії, окупації, небезпеку втрати державності.
Und schon wieder wird über den Krieg diskutiert, über die Gefahr, die Staatlichkeit zu verlieren.
Тому боюся, от природа і механіка революції так і залишиться непроговореною, на превеликий жаль.
Ich befürchte, dass die Mechanismen, die Natur dieser Revolution überhaupt nicht reflektiert werden. Leider.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.